Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Zur Predigt hören wir Gottes Wort aus dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 3, die Verse 1 bis 8. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesu bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, und niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, wie alt war dieser Nikodemus, als er zu Jesus kam? In dem Gespräch, das dieser Mann suchte, sagte Jesus zu ihm ja einen sehr schwer verständlichen, ja einen geheimnisumwobenen Satz. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus entgegnete: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Damit meinte er wohl sich selbst. Wie alt war also dieser Nikodemus, als er zu Jesus kam? Wahrscheinlich 60 Jahre oder etwas älter. Nikodemus hatte also die Alterskrise, die viele Menschen um die 50 Jahre herum bekommen, schon hinter sich. Die Höhe des Lebens war für diesen Mann überschritten, und da kann es gut sein, dass auch Unruheerscheinungen auftreten, weil die eigenen Kräfte zusehends abnehmen, weil sich die Lebensmöglichkeiten verringern und weil einem selbst die Grenze seines Lebens immer bewusster wird. Man kann sich auch in dieser Zeit Gedanken machen und Unsicherheit bekommen über das eigene Dasein. Oder auch über die eigenen Lebensziele. Bei manchen Menschen machen sich in diesem Zeitraum auch Bilanzgedanken groß. Sie drängen sich auf, man fragt sich, was war gut in meinem Leben, was war schlecht, was war falsch, was war richtig. Und viele Menschen stellen sich bewusst oder auch unbewusst die Frage: Wie kann ich mich mit meinem baldigen Ende abfinden? Und wenn Menschen religiös nicht ganz abgestumpft sind, taucht auch die Frage auf: Was wird danach sein? Was wird nach meinem Leben hier kommen? Was geschieht nach meinem Sterben? Wo komme ich dann hin? Wird Gott mich aufnehmen? Wie gelange ich zu einem ewigen Leben? Oder biblisch formuliert mit Markus 10, Vers 17: Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Wie war das also damals bei diesem Nikodemus? Nikodemus Er war ein Repräsentant der damaligen Oberschicht. Er war Pharisäer. Die Pharisäer waren eine größere Gruppe, die damals viel Macht hatten und die es mit ihrem jüdischen Glauben und den Gesetzen Gottes sehr ernst nehmen. Das waren fromme Leute gewesen. Wir haben also hier heute Morgen in dieser Berichterstattung des Evangelisten Johannes mal nicht einen Armen unter uns, keinen Angehörigen der benachteiligten Gruppen, keinen Übersehenen. Es ist ja heutzutage oftmals so, dass uns Jesus nur präsentiert wird als einer, der nur um die Menschen am Rande sich gekümmert hätte, also um die Armen, um die Verwaisten, um die Witwen. Manchmal sprechen sogar Theologen von einem Randgruppen-Jesus, weil er sich immer nur um die Armen kümmert. Und ohne Zweifel ist es ja so, unser Herr Jesus, er ist ein Anwalt der Armen an Geist und der Armen an Geld. Da gibt es keinen Zweifel, aber er ist zugleich auch der Retter der Reichen. Die Reichen, die es nach Jesu eigenen Worten ja so schwer haben, in den Himmel zu kommen, lesen Sie nach in der Bergpredigt. Das Heilswerk unseres Herrn gilt also für alle Menschen, ganz gleich, ob arm oder reich. Christus will sich allen Menschen offenbaren, in das Leben aller Menschen eintreten, sie alle dorthin führen, wo Erlösung für die Menschen zu finden ist. Und genau um diesen rettenden Glauben geht es heute Morgen hier in unserem Bericht über Nikodemus. Und dieser Mann kam also zu Jesus und trug in jener Nacht seinen inneren verehrenden Glauben an diesen Gottesmann, an Jesus heran. Dieser Nikodemus, er war aber kein Jünger. Er war kein Nachfolger Jesu, sondern man kann ihn eher bezeichnen, dass er ein Bewunderer der großen Taten Jesu war. Er sah also in Jesus eine große Autorität. Und so redete er ihn auch an mit den Worten, Lehrer von Gott gekommen. Aber nun müssen wir fragen, was wollte dieser Nikodemus eigentlich von Jesus? Wollte er eben jene Frage ansprechen, wie kann ich mit meinem restlichen Leben gut zurechtkommen? Wie kann ich die letzten Jahre meines Lebens recht gestalten? Oder ging es ihm um die Gewissheit, wie er jetzt die letzten Jahre noch fromm in dieser Welt weiterleben kann? Wir wissen es nicht genau, denn Jesus fiel diesem Mann in jener Nacht ins Wort. Jesus fiel ihm ins Wort, bevor Nikodemus seine wahrscheinlich wohl überlegte Frage stellen konnte. Denn Jesus lenkte nun auf einmal das Gespräch unmittelbar auf den Punkt, und zwar auf den Punkt, auf den es allein ankommt, nämlich auf die Frage, wie gelangt man in das Reich Gottes? Und dann sagt Jesus diesem Mann auf den Kopf zu, mit aller Klarheit, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Dieses Neugeborenwerden, liebe Gemeinde, ist also die unerlässliche Vorbedingung und Voraussetzung für das Reich Gottes. Wenn wir uns diese Situation von jener Nacht damals vor Augen führen, da sollte uns das Vorgehen von Jesus reichlich zu denken geben. Denn wir leben heutzutage in einer Zeit, wo wir als Christen mit den Menschen oftmals ganz anders umgehen. Wir leben in einer Zeit, wo viele Gemeinden den Menschen draußen sogenannte niederschwellige Angebote unterbreiten wollen, wo sie also mit ganz flachen und einfachen Botschaften die Menschen einladen, ich könnte böswillig sagen, ködern wollen, um die Menschen ja nicht mit einer klaren Botschaft des Wortes Gottes zu verschrecken. Und selbst in vielen frommen und evangelikalen Gemeinden ist es, glaube ich, an der Zeit, dass wir neu die Frage klären, wie sieht eigentlich eine schrift- und bekenntnistreue Evangelisation heutzutage aus? Es gibt zurzeit ja viele Konzepte, um die Menschen für den Glauben zu erreichen. Und es ist groß in Mode gekommen, sogenannte emergente Konzepte, Konzepte, mit denen man die Menschen für die Gemeinde gewinnen will. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Stichwort schon einmal gehört haben, emergent, oder von einer Emerging Church schon mal etwas gehört haben. Das sind alles Konzepte unter einem großen Dach mit wohlklingenden, frommklingenden, ja, Aussagen, die aber im Kern nicht klar den Missionsauftrag Jesu umsetzen. Nicht so, wie es auch die Apostel im ersten Jahrhundert eben getan haben. Das würde jetzt zu weit führen, Ihnen das alles in Einzelheiten hier deutlich zu machen. Mein lieber Kollege Pastor Nestvogel hat das einmal in einem Vortrag deutlich herausgearbeitet. Und ich werde nachher auf unserer Homepage diesen Vortrag neben die Predigt stellen, dass Sie dort einmal hineinhören können und sich bewusst machen können, mit welchen Konzepten heutzutage viele Gemeinden versuchen, Menschen zu erreichen. Emerging Church, das sind alles Konzepte, die eben nicht auf dem aufbauen, was uns der Herr Jesus gesagt hat, sondern die vorrangig arbeiten mit Glaubensmarketing, mit Erlebnisorientierung. Die veranstalten viele Events für die Menschen, die machen viel Aktionismus, da ist richtig was los in diesen Gemeinden. Aber sie haben eben ihren Schwerpunkt nicht mehr in der Predigt. Sie haben ihren Schwerpunkt nicht mehr in der Lehre des Wortes Gottes, nicht mehr in der Buße und Umkehr und nicht mehr in der Entscheidung hin zum Kreuz Jesu. Man versucht also Menschen in die Gemeinde eher hinein zu sozialisieren, anstatt sie zu Buße, Umkehr und zu einer Neugeburt aus Wasser und Geist zu rufen. Wer aber nicht wirklich Kind Gottes geworden ist, liebe Gemeinde, der kann durchaus jahrelang, jahrzehntelang in solche Gemeinden gehen, ohne zu merken, dass ihm eigentlich noch das Entscheidende fehlt. Jesus sagt es uns mit aller Deutlichkeit. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Für diesen älteren Mann Nikodemus, der vielleicht in jener Stunde wirklich vorhatte, ja für sein restliches Leben von Jesus einen guten Rat zu bekommen und bereit war, sein Leben noch einmal ein Stück weit zu verändern und zu verbessern, für ihn war dieser klare Satz Jesu an dieser Stelle zu viel gewesen. Und so entgegnete dieser Mann Nikodemus möglicherweise ziemlich ungehalten: Wie kann denn ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Wie kann ein Mensch wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Und liebe Gemeinde, das war kein Missverständnis, wie viele Ausleger an dieser Stelle meinen, uns vormachen zu wollen. Nein, dieser Nikodemus war hochgebildet, er war intelligent, er hatte alle religiöse Bildung, er weiß genau, um was es ging, er hatte Jesus richtig verstanden. Aber er konnte den Inhalt dieser Worte, was Jesus ihm klar machen wollte, das konnte er nicht fassen. Wie sollte er es auch fassen können? Denn dieses von Neuem geboren werden, das liegt jenseits aller menschlichen Vernunft, jenseits allen menschlichen Verstandes. Dieses Neugeboren werden, es begegnet uns allein von oben her. Wir erfahren das allein durch Gottes Handeln an uns. Das ist eben jenseits aller menschlichen Möglichkeiten. Es ist für uns Menschen die reine Erleidensform. Wir können als Menschen dafür nichts selbst tun. Und das, liebe Gemeinde, ist der eigentliche Anstoß dieses Evangeliums, der Anstoß, der auch bei Nikodemus als ein tiefes Ärgernis empfunden wurde. Ich kam doch mit einem guten Vorsatz zu Jesus, so dachte Nikodemus in jener Nacht. Ich war doch bereit, mein Leben zu verändern. Und nun wird von Jesus mein ganzer guter Vorsatz einfach zunichte gemacht. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Das steht nicht in der Bibel, das kommt von Johann Wolfgang von Goethe. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Das hat Goethe in seinem Faust geschrieben. Aber diesen aktiv bemühten Menschen, sei es damals Nikodemus oder sei es die Menschen zur Zeit von Goethe, diese Menschen, die meinen, ihr Leben selbst meistern zu können, ihr Leben zum Ziel bringen zu können, und solche Menschen gibt es heutzutage immer noch in Hülle und Fülle. Andere wiederum heutzutage, die haben längst den Blick über das eigene Leben hier auf dieser Welt hinaus verloren. Die streben gar nicht mehr danach, dass sie am Ende vielleicht erlöst werden könnten. Die haben dieses Jenseits komplett ausgeblendet. Sie leben nur noch für diese Welt und in dieser Welt und gucken, ihr Leben möglichst gut durchzubringen, dass es ihnen hier einigermaßen wohl geht. Bei diesen Menschen, da kommt die Frage gar nicht mehr auf, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben. Sie denken also nicht mehr über den Tod hinaus. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum in unserer Gesellschaft die Frage nach dem Jenseits, nach dem ewigen Leben weitgehend verstummt ist. Stattdessen hört man häufiger den Seufzer von vielen Menschen: Ach, könnte ich doch noch einmal von vorne anfangen. Meine Berufsausbildung noch einmal neu wählen. Mein Studium, meine Ehe noch einmal neu beginnen, das mit unserer Kindererziehung noch einmal neu anfangen. Jetzt weiß ich viel mehr als damals. Wenn ich noch einmal neu anfangen könnte, mein eigenes Leben zu sortieren, auf die Reihe zu bringen, eine neue eigene innere Geschichte zu schreiben. Ich würde garantiert vieles anders machen, vielleicht besser machen. Ich würde mich viel mehr bemühen darum. Ach, könnte ich doch noch einmal von vorne anfangen. Aber ich kann das Geschehene ja nicht ungeschehen machen. Es scheint zu spät zu sein, in meinem Leben noch einmal neu anzufangen. Und das ist genau der Punkt, liebe Gemeinde, an dem eine sehr alte religiöse Vorstellung heute in der Neuzeit wieder ganz neu aufploppt. Das ist das Einfallstor für schwärmerische Gedanken einer sogenannten Seelenwanderung oder einer Reinkarnation, einer Wiedereinkörperung. All diese Gedanken kommen aus der altgriechischen und altindischen Lehre, einer Wiedergeburtslehre, die besagt, dass man als Mensch wieder in ein neues Leben eintreten kann, nachdem man das erste Leben verlassen hat. Es handelt sich also um die Annahme, dass unsere Seele nach unserem Sterben entweicht, irgendwo im Jenseits herumfliegt und dann irgendwann wieder in ein anderes Lebewesen, sei es Mensch, Pflanze oder Tier, was auch immer, hineingeht und ein neues Leben. Ich habe ja die Möglichkeit, dieses neue Leben zu leben. Was die Menschen unserer Tage so von diesem Seelenwanderungsgedanke, was die Menschen da so anspricht, ist eben genau diese vermeintliche Chance, noch einmal von vorne anfangen zu können. Das Alte verlassen zu können und noch einmal von vorne beginnen zu können und dann eben alles besser machen zu wollen, sich um eine bessere Existenz zu bemühen. Und es gibt nicht wenige Menschen, die behaupten sogar, diese Wiedergeburtslehre, die sei ja bewiesen. Wie oft habe ich das erlebt? Ein plötzliches Wiedererkennen von Landschaften, die ich vorher nie gesehen hatte, von Ereignissen, die mir über den Weg laufen, wo ich felsenfest sicher bin, das habe ich schon einmal erlebt. Ich erinnere mich an frühere Lebenssituationen, die sind mir ganz real vor Augen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich hatte auch schon solche Momente in meinem Leben, in denen ich dachte, ja, genau das oder jenes, das habe ich genau so schon einmal gesehen oder auch erlebt. Gerüche, Stimmen, Bilder, die uns auf einmal total vertraut und innig vorkommen. Diese Déjà-vu-Effekte sind jedoch anders erklärbar, liebe Gemeinde. Einen stichhaltigen Beleg für eine Wiedergeburtslehre finden wir keinen einen in der Wissenschaft. Aber noch viel wichtiger für uns, keiner dieser Gedanken einer solchen Seelenwanderungslehre, Wiedergeburtslehre, entspricht dem Wort Gottes, entspricht der Heiligen Schrift. Das ist vom biblischen Denken und dem christlichen Auferstehungsglauben ja so weit geschieden, dass es überhaupt unvereinbar ist. Und dennoch, es gibt eine Wiedergeburt. Oder mit anderen Worten, mit besseren Worten, eine Neugeburt ganz anderer Art. Und sie wird, und jetzt kehren wir zu Nikodemus zurück, sie wird uns von Jesus angeboten mit folgenden Worten. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wenn wir hier weiterlesen im Johannesevangelium, so bleibt uns die Frage offen, ob dieser Nikodemus tatsächlich zum Glauben an Jesus gefunden hat. Davon ist kein Bericht im Evangelium. Es wird später noch zweimal über Nikodemus kurz berichtet. Einmal, dass er für Jesus Partei ergriffen hat bei der Verurteilung, und zum anderen nach dem Sterben Jesu am Kreuz wird berichtet, dass dieser Nikodemus zusammen mit Josef von Arimathea den Leichnam Jesu ins Felsengrab hineingelegt hatte. Mehr haben wir in der Heiligen Schrift nicht über diesen Mann. Und doch haben wir einen Beleg, nämlich der römische Geschichtsschreiber Flavius Josephus berichtet darüber, dass Nikodemus, und darüber sehen wir, dass das ein bedeutender Mann damals war, wenn er in den römischen Geschichtsbüchern auftaucht, dass dieser Nikodemus sich zum Christentum bekehrt hätte. Das schreibt ein heidnischer Geschichtsschreiber ja in die Geschichtsbücher. Und könnten wir jetzt an dieser Stelle heute Morgen diesen Nikodemus befragen auf dieses Neugeborenwerden aus Wasser und Geist hin, so würde dieser Mann wahrscheinlich anfangen, davon zu sprechen, was in der heiligen Taufe mit ihm geschehen ist. In der Taufe, in unserer Taufe wird vollzogen, was Jesus hier meint. Denn wer getauft ist auf den Namen des dreieinigen Gottes, der also gereinigt ist, wie Paulus sagt in Epheser 5, Vers 26, durch das Wasserbad im Wort, durch das Wasserbad im Wort Gottes, der ist von oben her, der ist von Gott her neu geboren. Und zwar neu geboren nicht mehr für ein weiteres Leben hier auf Erden, das dann wieder irgendwann mit dem Tod endet, wie bei unserer ersten Geburt. Fleisch ist Fleisch, heißt es ja im Text. Nein, der ist geboren zu einem neuen Leben, dem der Tod überhaupt nichts mehr anhaben kann. Dieses neue Leben kann von nichts, aber auch gar nichts mehr zerstört werden. Und genau das ist hier in der Bibel mit dem Neugeborenwerden gemeint. Das neue Leben, das als Gabe des Heiligen Geistes empfangen wird, das im Glauben an Jesus Christus gelebt wird, und das sich im Bekenntnis des Glaubens zu dem dreieinigen Gott äußert. Und genau diesen Anfang des Glaubens beschreibt die Heilige Schrift an vielen Stellen mit Wiedergeburt und Bekehrung. Bekehrung, das heißt Umkehr von dem bisherigen alten, sündhaften Leben, das mit dem Tod endet, das dem Tod preisgegeben ist, und eine Hinwendung meines Lebens zu einem neuen Leben hin zu Jesus Christus, zu einem Leben in der persönlichen Beziehung mit unserem Herrn und Heiland. Und der Begriff Umkehr macht ja deutlich, dass wir als Menschen in diesem Prozess von Gott mit einbezogen sind in dieses Geschehen. Umkehren, das kann man wirklich leiblich nehmen, sich umkehren, um 180 Grad eine Wende nehmen in seinem Leben. Die Bibel ist immer, auch wenn das andere behaupten, ein Buch der Freiheit. Es gibt keinen Zwang zum Glauben. Man kann einen Menschen nicht zum Glauben zwingen oder gar meinen, der Glaube geschieht irgendwie automatisch. Nein, der Mensch, der wird von Gottes Wort, der wird von Gottes Heiligen Geist berührt. Und dann ist es an ihm gelegen, dazu Ja zu sagen, sein Leben für dieses Wirken Gottes zu öffnen, Ja zu sagen, sich wegzukehren, abzukehren von den alten Mächten der Finsternis und sich hinzukehren, neu auszurichten hin auf Jesus Christus, der das Licht dieser Welt ist. Der Begriff Wiedergeburt, der drückt hingegen aus, dass das, was in diesem Prozess geschieht, etwas ist, was wir nicht selbst tun können. dass wir doch in diesem Prozess passiv sind und dass Gott der Handelnde ist, dann hat sich einer von euch bei seiner Geburt hier auf Erden selbst geboren. Das ging einfach mit euch vonstatten. Da habt ihr keinen Einfluss drauf gehabt. Das ist über euch und mit euch einfach so geschehen. Und so ist es auch bei der Neugeburt aus Wasser und Geist. Da handelt Gott in dir und gebiert in dir, mit dir einen neuen Menschen auf Jesus Christus hin. Mit Wiedergeburt und mit Bekehrung fängt also das Glauben als Kind Gottes an. Ein neues Leben. Glaube, Bekehrung und Wiedergeburt, das sind im Prinzip zwei Begriffe der gleichen Sache oder zwei Seiten einer Münze. Das sind nicht unterschiedliche Dinge, die wir auseinander trennen könnten. Bekehrung und Wiedergeburt, ebenso Taufe und Glaube, alles kommt von Gott, liebe Gemeinde, alles ist Gottes Geschenk. Es liegt eben nicht an meinem Bemühen, an meiner Leistung. Goethe hat nicht recht, wenn er behauptet, wie wir es vorhin gehört haben, ich muss gerade nachschauen, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Das ist ja menschliches Denken, menschliches Werk, menschliches Tun, aber kein Mensch kann sich selbst am Haupte packen, sich selbst am Schopf aus dem Sumpf ziehen, aus dem Sumpf des Todes und der Verlorenheit. Das ist immer und überall Geschenk Gottes, wo so etwas geschieht. Und dennoch sind wir dabei keine Marionetten, über die Gott einfach so verfügt. Gott ist nicht der große Puppenspieler im Himmel, der mit uns einfach ja macht, wie er denkt, sondern Gott will nicht über meinen Kopf hinweg entscheiden, sondern mich in dieses Heilsgeschehen hineinnehmen, meine Verantwortlichkeit als Ebenbild Gottes ansprechen. Er will mich zum Leuchten bringen durch Jesus Christus, seinen Sohn, und mich hineinnehmen in diesen Prozess des Neugeborenwerdens. Die Frage ist, wenn wir die Stimme Gottes, wenn wir sein Rufen in unserem Leben vernehmen, ob wir unser Herz, unser Leben für den Heiland öffnen oder ob wir nicht bereit sind, umzukehren, Gott den Rücken zuzuwenden, ja, ihm den Rücken zuwenden und uns von ihm ja abkehren. Das ist an uns gelegen, ja, wie wir uns in diesem Moment dann eben verhalten. Also mit Bekehrung und Wiedergeburt, mit Taufe und Glaube, da beginnt also mein Leben als Christenmensch. Damit wirst du von einem Geschöpf Gottes, das sind alle Menschen dieser Welt, zu einem Kind Gottes. Und das ist ein Unterschied. Als Kind Gottes ist Gott dein Vater, dein liebender Vater, der alles für dich gibt, der Jesus Christus für dich gegeben hat, dass du ewig leben darfst. Und mit diesem Wiedergeborenwerden, mit diesem Neugeborenwerden ist also der Anfang gemacht. Und so darfst du nun als Kind Gottes in dieser Welt wachsen und reifen. Du darfst Gott immer mehr lieben lernen. Du darfst immer mehr erleben, was Gott in dich für wunderbare Gaben hineingelegt hat. Du darfst diese Gaben durch den Heiligen Geist entfalten in deinem Leben. Und du darfst erfahren, wie du Stück für Stück in der Heiligung wächst, wie dein Leben immer mehr Jesus ähnlich wird, wie Jesus immer mehr mit seinem Licht die dunklen Dinge in deinem Leben wegnimmt und die hellen Dinge zum Leuchten bringt, weil er das Licht ist, das in dir ja seinen Raum gefunden hat. Und wenn doch einmal wieder etwas schief geht in deinem Leben, und du doch einmal wieder in die Mächte der Finsternis hineinschaust, wenn du die dunklen Flecken in deinem Leben wieder mal vor Augen hast, dann mach es so wie der große Reformator Martin Luther. Er hat gesagt, wir müssen täglich in unsere Taufe hineinkriechen. Wir dürfen täglich neu anfangen mit unserem Leben. Wir dürfen als Kind Gottes alles, was uns belastet, alles, was schief geht in unserem Leben, alles, was uns Angst und Sorge macht, alle unsere Schuld und Sünde, alles jeden Tag immer wieder von Neuem Jesus hinlegen und sein erbarmendes Wort empfangen. Dir ist deine Schuld vergeben. Deine Schuld ist mitgekreuzigt, längst am Kreuz von Golgatha. Bring deine Schuld zu ihm und sie ist weg von deinen Schultern, weg von deinem Nacken. Sie drückt dich dann nicht mehr. Das ist das Neugeborenwerden, dieses neue Leben also als Gabe des Heiligen Geistes empfangen, es im Glauben an Jesus Christus Tag für Tag zu leben und im Bekennen des Glaubens an den dreieinigen Gott öffentlich zu äußern. Liebe Gemeinde, am Ende unseres Abschnittes ist da noch ein kleines Gleichnis von Jesus genannt, ein Gleichnis vom Wind. Und damit will uns Jesus sagen, dieses neue Leben, das ist ein Leben von einer unverfügbaren fremden Kraft heraus. Das haben wir nicht selber im Griff. Wir können auch über den Geist Gottes nicht selbst verfügen, sondern es ist der Geist Gottes, der in uns Raum gewinnt. Und das ist eine dynamische, lebensverändernde Kraft, wenn der Heilige Geist in uns einkehrt. Und das gilt für jedes Kind Gottes. Jeder, der wiedergeboren ist aus Wasser und Geist, in dem hat der Heilige Geist Gottes Platz genommen, Raum gefunden, Wohnung genommen. Dann geschieht Stück für Stück etwas in einem Leben. Aber oftmals ist es so, wie das Säuseln im Wind, wie Jesus sagt. Wir spüren das oftmals gar nicht. Manchmal merken wir etwas, manchmal merken wir es nicht. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gottes Verheißung gilt. Sein Wirken mit seinem Geist in unserem Leben, das hat er uns zugesagt. Und wenn wir einmal solche Anrührung durch den Heiligen Geist auch tatsächlich spüren in unserem Leben, wenn wir so besondere Momente haben, dann sind das siegreiche Augenblicke der Neugeburt oder siegreiche Augenblicke, in denen wir als Kind Gottes einen kleinen Vorgeschmack für den Himmel schon bekommen. Das ist so ein Moment, wo der Himmel über uns aufgeht, wo wir die Wärme und die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes zu 100% erfahren in unserem Leben, in unserem Herzen, wo uns das Herz für Gott aufgeht. Siegreiche Augenblicke in unserem Leben. Und solche sieghaften Augenblicke stellen sich vor allem ein im Gebet, im Lesen der Heiligen Schrift, nach einer Beichte, wenn ich die Vergebung zugesprochen bekomme, im Gespräch mit anderen Christen, aber manchmal auch ganz mitten im Alltag, bei der Arbeit, in der Freizeit, beim Autofahren. Heilige Momente, siegreiche Augenblicke, wo Gottes Geist mich erfüllt und ich sein Säuseln spüre. Und wir erleben das vor allem auch im Gottesdienst. Hier im Gottesdienst, wenn sich die Gläubigen miteinander versammeln. Und wir sind ja jetzt hier in dieser Stunde nicht allein. Wir sind nicht nur 25 Personen hier in diesem Kirchenschiff in Niederhoppach, sondern jetzt in dieser Stunde ist mitten unter uns die Wolke der Zeugen, wie es im Hebräerbrief heißt. Diejenigen, die uns vorausgegangen sind. Und mit uns feiert hier Gottesdienst die Menge der himmlischen Heerscharen. Wir feiern hier gemeinsam Himmel und Erde, diese himmlische heilige Liturgie, die Liturgie der Gegenwart Gottes hier auf Erden. Und deshalb haben wir allen Grund, unseren Heiland zu ehren und zu lobpreisen. Diese sieghaften Augenblicke, und ich wünsche euch diese immer wieder in eurem Leben, sie sind ein Vorgeschmack auf den Himmel. Da werden wir diese siegreichen Augenblicke dauerhaft haben und erleben. Weil dann gar nichts mehr ist zwischen uns und Jesus, da ist nichts mehr Trennendes. Da sind wir ganz dort, wo wir eigentlich hingehören als Kind Gottes. Und noch eines, diese siegreichen Augenblicke, sie sind nicht davon abhängig, ob es dir gerade jetzt und heute in dieser Welt gut geht und ob du in Freude lebst. Und selbst wenn du jetzt Leid hast und Angst hast oder sonst irgendetwas dich bedrückt, all diese Last der Welt können diese siegreichen Augenblicke Gottes in deinem Leben nicht verhindern. Es sind Berührungen des Heiligen Geistes, auf die wir Acht haben dürfen, wo wir hellhörig sein dürfen, wo wir helläugig sein dürfen. Und das durften wir jetzt gerade auch als Familie erleben in den schweren Todesstunden meines Schwiegervaters. Als Kind Gottes bist du im Leiden und im Sterben geborgen. Als Kind Gottes bist du getragen alle Zeit in den Armen Gottes. Und auch einmal in deiner eigenen Todesstunde ist dein Herr und Heiland Jesus Christus bei dir und er wird in dieser Stunde auch zu dir reden. Du bist nicht alleine, weder im Leben noch im Sterben. Und er wird in diesem Prozess dein Leben vollenden, dorthin führen, wo er seine Kinder haben will. Siegreicher, sieghafter Augenblick eines Menschen, der aus Wasser und Geist zum ewigen Leben geboren ist und dem der Tod und das Sterben nichts mehr anhaben kann. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.